Wer von euch ist schon mal in einer klaren Nacht in den Bergen oder irgendwo auf dem Land gewesen, wo es nicht so viel Licht hat gegeben, wo die Sterne abdeckt und hat die Sterne hinaufgeschaut und hat irgendwie gespürt, oh, das tut etwas in mir anrühren. Das ist schön, wenn ich das anschaue. Da hat man ein Bild, glaube ich, von irgendwo in der Schweiz, wo man die Milchstraße sieht, rechts, und ganz viele Sterne. Und genau von dem Gefühl redet der Psalmist in dem ersten Vers, dass die Himmel erzählen von der Herrlichkeit von Gott. Insbesondere das Firmament, wo in der antiken Vorstellung das Himmelszelt war, wo Gott über die Erde hat aufgespannt und Sterne hat dran geklebt, eine Vorstellung, die man heute ein bisschen anders sieht, kündet von seinem Werk hier das Himmelszelt. Es kündet auf Gott her, auf seine Größe, auf seine Schöpfungskraft, auf seine Allmacht, auf seine ganz Andersartigkeit als die Welt. Er ist der Schöpfer und die Welt ist sein Geschöpf. Wir sind sein Geschöpf. Es besteht ein Unterschied zwischen uns und Gott. Es zeugt von seiner Kreativität und auch von seinem Sinn für Schönheit. Und gerade wenn ich in den Sternenhimmel hineinschaue, hilft mir das, etwas von dieser Unermesslichkeit, etwas von dieser Grösse von Gott zu erahnen, wo man manchmal auf der Erde vielleicht nicht so sieht. In dieser Predigt werde ich viel von Gottes Grösse reden, vielleicht auch viel von Ehrfurcht vor Gott. Und bevor wir da weitergehen, möchte ich einfach noch kurz erwähnen, oder das wissen wir, die meisten von uns wissen, dass Gott ist Mensch geworden und er nennt uns seine Töchter und seine Söhne. Er ist auf die Erde gekommen und wir dürfen ihm Freund sein. Und das ist so und das ist ein wichtiger Teil von Gottes Persönlichkeit. Aber ich werde jetzt in dieser Zeit ein bisschen mehr über die Aspekte von Gott reden, von seiner Heiligkeit, von seiner Grösse. Was aber nicht heisst, dass seine anderen Aspekte nicht auch so wären. Genau. Das ist ein Bild von der Erde. Wie ich schon erwähnt habe, studiere ich Physik und Physiker mit viel mehr Kreativität als ich und um einiges mehr Geld als ich machen seit Jahrzehnten genau das. Sie schauen in den Himmel rauf und sie haben ein Teleskop, ein grosses Fernrohr vor etwa 20, 30 Jahren ins Weltall aufgeschossen, so wie die Astronauten, die waren recht schnell unterwegs. Und das Teleskop macht seitdem Bilder von den Sternen. Sie schauen in den Himmel sozusagen. Sie versuchen herauszufinden, was am Himmel ist. Und die Bilder, die das Teleskop macht, die sind recht cool. Oder ich finde die mega schön. Und möchte euch ein paar davon zeigen. So ein bisschen im Sinn von, dass eben die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Genau. Das sind Sterne, die das Teleskop sieht. Das hier ist eine Galaxie. Eine Galaxie ist nichts anderes als eine Ansammlung von Sternen, von viel mehr Sternen. So wie die Milchstraße, die man vorhin gesagt hat, ist eine andere Galaxie, wo ganz viele Sterne beieinander sind. Die leuchtet. Und nebenan hat es so eine kleine Baby-Galaxie. Das ist so ein bisschen wie Mutter und Kind, also immer. Die schweben da in der Welt rum. Das finde ich ein schönes Bild, schön symmetrisch. Das ist ein Stern, der seine Hülle verliert. Das ist vielleicht das bekannteste Bild, vielleicht haben ein paar von euch das auch schon gesehen. Das ist eine Art Nebel, wo man sieht. Das ist der Krebsnebel, den kann man auch von bloßem Auge sehen, auf der Erde, viel kleiner natürlich. Auch nicht so farbenfroh, da haben sie ein bisschen nachgeholfen. Und zum Schluss noch die Andromeda-Galaxie. Das ist auch wieder eine Ansammlung von Sternen. Und das sieht man von bloßem Auge. Immer wieder, das ist jetzt hier vergrößert. Das sind Milliarden von Sternen, die sich zu einer Galaxie haben geformt und relativ nah von uns im Universum sind. Zusammenfassend von diesen Bildern kann man sagen, überall, wo wir hinschauen, überall, wo das Teleskop hinschaut, sehen wir Licht und sehen wir, aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Sicht, sehen wir schöne Sachen. Und gleichzeitig realisieren wir, dass das Universum immens gross ist. Das sind unglaublich viele Sterne. Das sind unglaubliche Distanzen. Und manchmal kann man sich als Mensch dann plötzlich ganz klein fühlen. Ganz unwichtig. Wie eine heimatlose Zigeuner am Rand des Universums. wie es mal ein Philosoph, den ich den Namen vergessen habe, ausgedrückt. Oder, und man kann ein bisschen in dem Gefühl verharren. Und manchmal ist das nicht so, ja, das kann ihm an Orte herbringen, die nicht so cool sind. Oder man kann das Gefühl drehen und anstatt sich auf sich selber zu fokussieren, kann man realisieren, hey, die Erfahrung sagt mir etwas von Gottes Grösse. Ich sehe die Weite, ich sehe die Schönheit der Welt und ich realisiere, Gott ist neunmal viel grösser als das. Und ich realisiere, dass Gott uns eigentlich nicht braucht, der Mensch. Er braucht uns nicht. Aber er will uns. Und aus Liebe heraus hat er uns geschaffen in diesem Universum innen und ist sogar zu uns gekommen, ist Mensch geworden, um ganz nah bei uns zu sein, unseren Alltag zu teilen und zu verstehen, ja, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und es führt in mir innen zu einer grossen Ehrfurcht irgendwie von Gott, dass er das grosse, riesige Universum hat geschaffen, die wunderschöne Natur, und es sich trotzdem nicht schade war, Mensch zu werden und ganz neu bei uns zu sein. Das passiert, wenn ich die Bilder anschaue. Kommen wir mal zum zweiten Teil vom Psalm. Das ist zu weit. Dort steht, ich lese es vor, ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Rede und ohne Worte, ungehört bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Bis zu den Enden der Erde, bis zu den Enden vom Universum, bis zum Mars, bis zur Venus, bis zum Morgenstern oder Weihnachtsstern. Sogar bis zu dieser Galaxie, wo sehr weit weg entfernt ist, geht kund vor Herrlichkeit von Gott. Aber gleichzeitig steht vorher, ohne Rede und ohne Worte, ungehört bleibt ihre Stimme. Also es scheint nicht eine Stimme zu sein, die man akustisch hören kann. Es scheint nicht eine Stimme zu sein, die laut ist oder ohrenbetäubend. Nein, ohne Rede und ohne Worte, ungehört bleibt ihre Stimme. Irgendwie ist Gott nicht unbedingt ganz offensichtlich. Er ist geheimnisvoll. Gott ist manchmal der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Scheint manchmal ein bisschen versteckt zu sein in der Schöpfung. Und man muss schon ein bisschen suchen, um ihn zu finden. Man kann, und das passiert gerade in unserer Zeit momentan sehr stark, man kann die überwältigende Schönheit von Schöpfung anschauen, die Natur erforschen und man kann sich weigern, hinter dieser Ordnung, hinter diesem Zusammenhang einen Gott zu sehen. Und wir nennen das nicht Zufall. Und der Paulus schreibt ein bisschen über das im ersten Kapitel vom Römerbrief. Vielleicht ein bisschen mit einer Sprache, die wir ein bisschen harsch würden nennen in unserer Zeit. Er schreibt im Römer 1, Kapitel 19, denn es ist ihnen, er schreibt hier über die Menschen, die Gott, über die Gottlosen sozusagen, denn es ist ihnen offenbar, was man von Gott erkennen kann. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird nämlich seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Also der Paulus schreibt, ein bisschen ähnlich wie im Psalm eigentlich, dass ihr Schöpfung, ihr Natur, die Möglichkeit besteht, mit der Vernunft, mit dem Herz, Gott zu erkennen. Es ist nicht offensichtlich, aber es ist möglich. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es irgendwie fast mehr Glauben braucht, im Erforschen von dieser Welt, in allen Zusammenhängen, die man herausgefunden hat, in der unglaublichen Abstimmung von vielen Sachen aufeinander, dass das Leben möglich ist, habe ich manchmal das Gefühl, es braucht fast mehr Glauben, das zu sehen und zu sagen, hey, es gibt keinen Gott, Atheist zu sein dort, als dass es Glauben braucht und zu sagen, ja, das ist offensichtlich, da ist ein Gott dahinter, der das hat. Der das hat designt, der das hat gemacht. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen und noch ein bisschen dem leisen Verkünden von Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung nachgehen. Weil das etwas ist, was mich persönlich interessiert und auch etwas, was ich in meinem Studium ab und zu begegnet, dass man irgendwie hinter den abstrakten Sachen, die man da studiert, plötzlich Gott durchscheint, sozusagen. Und der jüdischer Religionsphilosoph Martin Buber hat den Psalm, oder also die ganze Tora, das ganze Alte Testament verdeutscht, wo er hat versucht, das Hebräische so gut wie möglich zu behalten, so gut wie möglich, so nah wie möglich am Hebräischen zu sein und zum Teil auch so, zum Beispiel die Psalmen im Hebräischen sind poetische Texte, das sind Gedichte, wo er hat versucht, das auch noch ein bisschen weiter beizubehalten. Und er schreibt für den Psalm 19, zum Teil ist es eine komische Sprache und zum Teil ist es recht ähnlich wie die Übersetzung, die wir kennen, tut er verdeutschen als die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Tat seiner Hände meldet das Gewölb. Sprache sprudelt Tag dem Tag zu, Kunde zeigt Nacht der Nacht an. Kein Sprechen ist's, keine Rede, unhörbar bleibt ihre Stimme. Über alles Erdreich fährt ihr Schwall, an das Ende der Welt ihr Geraun. Und ich bin über das Wort gestogelt, Geraun, Raunen. Ich habe ein bändisches Wort gesucht und Rune, also hat mich etwas komisch gedünkt. Vielleicht zuflüstern. Bis ans Ende der Welt tut die Schöpfung uns zuflüstern. Vor Herrlichkeit von Gott. Sie flüstert uns zu. Manchmal geheimnisvoll, manchmal klar verständlich. Aber es ist doch überall, sieht man es. Und ich möchte ein konkretes Beispiel machen, wo auch mit der Ordnung von Natur sozusagen zu tun hat. Mir hat der nächste Teil vom Psalm, wenn ich da zurückgehe, ist vor Sonne. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held, ihre Bahn zu laufen. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Der Psalmist schreibt vor Ordnung von Natur. Es ist logisch, jeden Morgen geht die Sonne auf, am Abend geht sie wieder unter. Es scheint, dass sie sich freut, die Bahn zu laufen. Aber die Welt, die Erde hat eine gewisse Ordnung. Jahreszeiten, Geburt, Sterben, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Es ist alles in einem Rhythmus. Und es gibt noch ein bisschen tiefer liegende Ordnungen in der Natur, wo Wissenschaftler Naturgesetze nennen. Zum Beispiel die Schwerkraft, dass wir auf der Erde stehen können und nicht irgendwie rauffliegen. Elektromagnetismus, auch die elektrischen Phänomene, das ist alles geregelt, nach Regeln sozusagen. Und als Physiker tut man das studieren, wie funktionieren die Regeln. Es gibt Leute, die finden das interessant. Das ist nicht so interessant. aber spannend ist, wenn man das untersucht, also irgendwie, wir haben uns ein daran gewöhnt, dass das so ist, dass wir nicht wegfliegen von der Erde. Aber man kann sich auch fragen, ja, warum ist denn das so? Es gibt eigentlich keinen Grund, oder man hat bis jetzt noch keinen Grund gefunden, wieso dass das so ist. Es ist einfach so. Und vor etwa 20 Jahren haben Physiker sich überlegt, ja, wir schrubbeln doch mal ein bisschen an diesen Naturgesetzen. Wir spielen ein bisschen Gott und machen mal so ein bisschen die Schwerkraft ein bisschen anders. Sagen wir mal, dass sie uns ein bisschen stärker anzieht oder dass sie uns ein bisschen schwächer anzieht. Und wir denken, ja, vielleicht gibt es spannende Effekte und so. Wir haben das gemacht und wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass wenn man schon nur im Promille-Bereich etwas ändert von diesen Naturgesetzen, dann ist das katastrophal. Dann gibt es keine Menschen, dann gibt es keine Planeten, dann gibt es keine Sterne, dann gibt es keine Atome, dann besteht das Universum eigentlich aus nichts, aus reiner Strahlung. Und das war noch recht erstaunlich für die Physiker. Und das ist etwas, was man immer wieder diskutiert. Irgendwie, technisch Ausdruck ist die Feinabstimmung von der Naturkonstanten. Dass es scheinbar so ist, dass das ganze Universum auf der grundlegenden Ebene von der Naturgesetze her darauf ausgerichtet ist, dass Menschen können existieren, dass Leben kann existieren. Und das ist für mich ein Beispiel von dem Zuflüstern von Gott in der Schöpfung zu mir, von dieser kreativen Schöpferkraft von ihm. Es ist nicht offensichtlich, man muss ein bisschen studieren zum Teil, um das zu verstehen, aber dann sieht man es. Das ist jetzt natürlich ein sehr, eher ein abstraktes Beispiel, aber man findet das auch in ganz anderen Sachen von Natur. Schon auch nur in der Natur auf der Erde, man muss gar nicht zu den Sternen schauen, wie die Pflanzen, wie die Fische, wie die ganze Natur funktioniert. Genau. Zum Schluss, oder langsam aber sicher zum Schluss, möchte ich noch einmal ein Bild zeigen, das mit dem Teleskop ist aufgenommen wurde, mein Lieblingsbild. Und zwar hat man die DK, irgendein Verantwortlicher bei NASA, hat gefunden, ja, wir tun doch das Teleskop mal irgendwo herrichten, wo man nichts sieht, wo es dunkel ist. Und alle anderen haben gesagt, ja, das ist eine vollkommen blöde Idee, das Teleskop kostet Milliarden von Franken, wir brauchen jede Stunde, müssen wir es irgendwo herrichten, wo wir etwas Neues sehen. Und der hat sich aber durchgesetzt und gesagt, wir tun das 11 Tage lang irgendwo in den Himmel richten, wo es komplett dunkel ist. Das ist noch cool, hätte das können machen. Es war am südlichen Nachthimmel, gewesen, darum ist im Sternbild ein chemischer Ofen, ich bin noch nie im Süden gewesen, haben sie es dort hergerichtet und etwa die Grösse von einem Zehntel vom Vollmond. So gross ist das Bild, das ich jetzt zeige. Und mir hat das Gefühl, ja, mal schauen, was dort ist. Höchstwahrscheinlich sehen wir einfach ein schwarzes Bild. Und was man hat gesehen, ist das. Jeder Punkt hier drauf, jeder Lichtpunkt hier drauf ist eine Galaxie, ist eine Ansammlung von Sternen, eine Ansammlung von 100 Milliarden von Sternen. Und höchstwahrscheinlich ist egal, wo wir her schauen im Universum, werden wir ähnliche Sachen sehen. Es wird nicht irgendwie, wir warten jetzt nicht, dass irgendwann, wenn man an einen anderen Ort her schaut, dass es plötzlich dunkel ist. Sondern überall, wo wir her schauen, sehen wir Licht, sehen wir Schönheit, sehen wir das Flüstern, das Zuflüstern von Herrlichkeit von Gott. Ich persönlich mache die Erfahrung, dass so wie die Schöpfung mir von dem Schöpfer Gott zuflüstert, so flüstert auch Gott mir zu. Gottes Stimme scheint manchmal nicht ganz klar zu sein, nicht laut oder nicht ohrenbetäubend klar, in welche Richtung ich jetzt mein Leben führen sollte. Sondern es ist mehr ein Zuflüstern. Und es ist manchmal sehr schwierig zu hören. Aber wenn ich es einmal gehört habe, dann machen im Rückblick plötzlich Sachen Sinn. Dann machen Situationen Sinn, dann machen Gespräche Sinn, dann machen Lebensumstände, wo ich drin bin, machen plötzlich Sinn. So wie die Schöpfung oder wie die Naturgesetze plötzlich Sinn macht, wenn man einen Gott hinten dran sieht. Oder wie der C.S. Lewis hat gesagt, ich glaube an Gott, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Genau, finde ich sehr schön. Aber ich muss mir Zeit nehmen, Gottes Stimme zu hören. Es passiert nicht automatisch. Es ist vielleicht etwas verdeckt, es ist vielleicht, es ist leise. Und ich muss die Stimmen um mich, die anderen Stimmen, die es auch noch gibt, die Stimmen von der Gesellschaft, meine eigene Stimme, die meine Erwartungen sind an das Leben, manchmal muss ich die Stimmen ein bisschen zurückdrängen, ein bisschen leise machen, so dass ich wieder Elia, nicht Gottes Stimme, wo der Elia, der nicht Gottes Stimme im Sturm hat gehört oder im Donner, sondern im leisen Säuseln des Windes, dass ich Gott kann hören kann. Genau, die Band kann langsam vorkommen. Und wenn ich Gottes Stimme habe gehört, sein Flüstern, dann stehe ich vor einer Entscheidung. Ob ich dieser Stimme vertraue. Ob ich von dieser Stimme weiterverzähle. Ob ich Gottes Stimme mehr Gehör schenke als den anderen Stimmen um mich herum. Und schließlich, ob ich selber zu einer Stimme werde in dieser Schöpfung, die von Gottes Herrlichkeit kündet, wo seine Taten verkündet. Tue ich einstimmen in das Flüstern von Gott und erzähle von ihm? Das muss nicht akustisch sein. Das kann schon nur mit dem Herz sein. Das kann sich in meinen Lebensentscheidungen widerspiegeln. Das kann sich in meinem Alltag widerspiegeln. Oder akustisch im Lobpreis, was wir jetzt gleich werden machen, erzähle ich vom Werk von Gott. Die Schöpfung, das, was Gott hat geschaffen, die unbelebte Materie, die kann gar nicht anders. Sie ist in einem ständigen Lobpreis, so wie die Engel vor Gottes Thron. Sie singt von ihrer Größe. Aber wir Menschen, wir können uns entscheiden, ob wir einstimmen wollen. Und Gott freut sich sehr, wenn wir mit einstimmen. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Amen. Thank you.
wir zusammen in den Lobpreis einsteigen und wir singen als erstes Lied 10.000 Gründe. Ich glaube, es passt sehr gut zu dem, was Daniel erzählt hat. Wir können so dankbar sein für alles, was Gott für uns tut, in unserem eigenen Leben, aber auch, wie wir gesehen haben, in der Schöpfung. Es tun auch immer wieder die Bilder, die Daniel immer bringt. Es ist mega cool, dürfen wir das zusammen machen. Steht doch alle auf für das erste Lied.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn. Und bitte den König an.
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Und wieder bring ich dir mein Lob. Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.
Komm und lobe. bow our heart, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us now lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Your face, O God of Jacob, O God, let us be a generation that seeks Your face, O God of
Sondern du allein erlöst. presender Gott.
Leise Botte vor Hoffnung sie, leise Brunne für dich, leise Leben und Liebe für dich, hier und jetzt, mit allem, wo wir sind, Vater, hilf uns dabei.
Für die Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen, wo die Not am grössten ist. Schenk uns den Mut, wie du ziehst, weil du der Grund von unserer Hoffnung bist. Schmerz und Leid haben nicht das letzte Wort, sondern du allein. Lösender Gott.
Lass uns la Bote vor Hoffnung sein. Lass uns la Brunne für dich. Lass uns la Leben und Liebe für dich. Hier und jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns und lass uns la Bote vor Hoffnung sein. Mit allem, wo wir sind, Vater, hilf uns dabei.
Du bist unser Gott und du bist der einzige Gott. Und Es ist so krass, dafür jeden Einzelstern an seinem Punkt zu sehen und dafür wissen, es ist genauso gewollt und es ist nicht ein Zufall, der sich irgendwie ergibt, sondern du hast jeden dort wollen, wo er ist und wir sind dankbar für alles, was du für uns tust.
Bist du Herr, du bist heilig Herr, du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Bist du Herr, du bist heilig Herr, du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühl ich mich wohl, kniend vor dein
my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return
musst du